letztes Mal beim Ketzer-Podcast.
Gut, dann hat uns ja Christian hier auch etwas mitgebracht.
Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel mitgebracht. Ist die Frage, ob wir jetzt in das Segment gehen, Rezension von halbgelesenen oder viertelgelesenen Büchern, was ja sicherlich bei uns Tradition hat.
Herr Blume, Dr. Blume, nur um das nochmal zu erwähnen. Er meint ja zumindest, wir würden hier ungelesene Bücher besprechen.
Und das wäre dann ungelesenes Buch von Manfred Klaus, Ein neuer Gott für die alte Welt. Denn ich bin erst zu einem Drittel durch. Und soweit ich jetzt gelesen habe, bin ich auch der Meinung, man muss es ganz lesen. Denn ich finde unterschiedlich starke und schwache Kapitel. Deswegen ist es wahrscheinlich auch wirklich wert, das bis zum Schluss durchzulesen und zu sagen, okay, das war ganz toll, das war nicht so toll. Deswegen, in Anbetracht der vorgezogenen Stunde, würde ich sagen, das wird vielleicht vertagen aufs nächste Mal.
Ich würde vorschlagen, das wird erst viel später vor. So als Adventskalender-Türchen praktisch. Du kannst ja schon mal sagen, worum es bei dem Buch geht. Ja.
Nun, also Manfred Klaus beschäftigt sich mit dem frühen Christentum. Und zwar ab Jesus bis, ich bin noch nicht am Schluss, aber ich denke mal, er wird bis Konstantin kommen. Und das kennen wir ja auch aus anderen Werken, die sich mit den wilden Jahren des Christentums oder des unter Kaiser Konstantin sich damit beschäftigen. Und was er gemacht hat, er ist Historiker. Er ist jetzt kein Ketzer so wie wir, sondern ist halt ein gestandener Historiker und gibt einfach wieder das, was jetzt in der Geschichte man weiß über das frühe Christentum. Und das ist leider nicht sehr nett über das Christentum. Denn offensichtlich sind die meiste Zeit damit beschäftigt, Christenverfolgung zu erfinden und sich gegenseitig Ketzereien an den Kopf zu werfen. Und das sind auch dann die stärkeren Seiten.
Meinst du, es kommt nachher raus, dass die Christenverfolgung unter Nero darunter bestand, dass sie keine Schwulen diskriminieren durften?
Also die Christenverfolgung unter Nero, wie man sie heute kennt, ist sowieso erfunden. Es gibt sozusagen... Die Anhänger des Christus wurden dort verfolgt. Nun, um dann wieder einzusteigen in die Diskussion, was wir jetzt eigentlich nicht machen wollen, aber Manfred Klaus folgt wohl der Auffassung, dass unter Christus wohl die Christen gemeint sind. Das ist eine Debatte, die wir schon sehr lebhaft geführt haben. Sind jetzt die Anhänger des Christus um den Christen? Und Christus kommt aus dem Griechischen, heißt so viel wie der Gute. Und da war ein häufiger Name für Sklaven sozusagen. Du bist ein Braver, ne, und so weiter. Braver Sklave. Und das war ein Sklave Christus, den die ja angeblich da verfolgt haben. Aber gefolgt sind und die wurden dann beschuldigt. Und es gab damals halt auch Leute, die sich das auf sich bezogen haben. Wir haben das angezündet. Ob das jetzt waren oder nicht, weiß man auch nicht so recht. Und ich meine, was nicht in dem Buch drinsteht, ist, nun ja. Nero, das war einfach zu früh nach Jesus. Meiner Ansicht nach, wenn man die Jesus-Geschichte kauft und Manfred Klaus kauft die Christus-Geschichte, der sagt also, er geht davon aus, dass Jesus Christus historisch ist und behandelt die Evangelien als Quellen, so wie andere auch, was man auch kritisieren kann. Denn Tacitus zum Beispiel ist eine Quelle, das war ein Geschichtsschreiber, der wollte Geschichte schreiben. Die Evangelien wurden nicht geschrieben, um Geschichte zu schreiben, sondern ob man offensichtlich Material, um eine Religion zu gründen.
Und dann vor allem auch die Apostelgeschichte, ne? Die dürfte ja den Anfang des Christentums so ganz massiv, also sie beschreibt den Anfang des Christentums und die ist ja von dem gleichen Erfinder, der auch das Lukas-Evangelium erfunden hat und dann aus Josephus sich Sachen rausgeklaut hat, damit es ein bisschen historischer aussieht.
Also er fängt sehr stark an und erzählt über alles, was sozusagen bis zu dem Evangelium bekannt worden ist. Und da waren auch so Propheten, die auch hingerichtet worden sind, kamen dann vor, von denen man vorher nichts gehört hat. Auch ich habe von denen vorher nichts gehört, obwohl ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Das war sehr interessant. Dann hat er einen kleinen Einknick, in dem er quasi die Jesus-Geschichte dann eigentlich konzentriert auf den mittlerweile den historischen Konsens. Der historische Konsens sagt ja momentan, dass Jesus vor Gericht gestanden worden ist und auch hingerichtet worden ist. Wiederauferstehung sieht er nicht als Teil des historischen Konsens, erwähnt er auch gar nicht. Das ist auch die typische Historiker-Meinung, dass man das alles reduziert auf das, was physikalisch möglich ist und das andere dann halt unter den Tisch fallen lässt. Was aber auch seinerzeit wurden ja auch Kaisern irgendwelche Zaubereien und Wunder angedichtet.
Aber ich glaube, laut Klaus von Storch kommt es ja auch nicht darauf an, ne? Jedenfalls bei Maria.
Das ist ja nicht wichtig. Das ist ja, es geht ja hier um die Geschichte. Und dann geht es ziemlich schnell in das frühe Christentum. Und das ist wirklich, was da an Lügengeschichten übereinander erzählt wird. Das ist ja auch wieder interessant, obwohl das historische Quellen sind. Filtert er dann Sachen raus und sagt, das muss offensichtlich erfunden sein. Wie zum Beispiel die Menschenopfer, die über die Christen erzählt worden sind, die sie durchgeführt haben sollen. Physikalisch möglich, aber wohl Hetzkampagne. Und dass die Christen so geil drauf waren, anders kann man nicht sagen, sich als Christen verfolgen zu lassen, dass sie wirklich umständliche Wege gehen müssen, Selbstanzeige und dann halt auch unter Folter sich dazu nicht diese Opfer gemacht wurden. Die mussten noch nicht mal vom Christentum abschwören. Die mussten quasi unter Zeugen ein bestimmtes Opfer nicht an diesen Staatskult nicht durchführen. Und das haben die quasi, die wollten sie total...
Wie kannst du denn unter Zeugen etwas nicht durchführen? Also die wurden die dann zum Tempel geschleppt und wurde gesagt, ja, hier opfern, schwing das Räucherstäbchen.
Genau. Genau, hier opfern und dann ist okay. Aber sie sagen, nein, will ich nicht. Also richtig so, ich will aber hingerichtet werden, ich will im Märtyrertod sterben. Ja, aber, und dann sieht man den
Verständnis. Ist das denn glaubhaft oder sind das nicht einfach nur irgendwelche Geschichten, die dann im Nachhinein zur Erbauung zukünftiger Märtyrer erfunden wurden?
Also die sind in ihrer Vielzahl glaubwürdig. Das ist dieser Wahnsinn hatte Methode. Das sind also viele Geschichten über mehrere Jahrzehnte, wo immer wieder Christen quasi sich diesen Märtyrertod herbeigesehnt haben.
Aber das ist doch so eine typische Geschichte, die nach Erfindung riecht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es es gab. Aber das bloße Vorhandensein von solchen Geschichten, ohne, sagen wir, wenn es jetzt externe, wenn es gibt es externe Belege dafür?
Ne, es gibt halt Belege von auf der einen Seite von, sagen wir mal so, von nichtchristlichen Geschichtsschreibern und Chronisten.
Die haben gesagt, die dämlichen Christen wollen noch nicht mal das Räucherstäbchen schwingen, sondern sich über umbringen lassen. Haha.
Ja.
Das wäre ja dann mal, das würde ich als Beleg gelten lassen.
Ja, nicht genau sowas. Sowas gab es auch. Das ist ja dieser Wahnsinn, dass sie partout das nicht machen wollten und dass sie partout dann eben darauf Wert legen, dann eben halt auch das zu machen. Und dann natürlich auf der anderen Seite die ganze Illogik oder Unlogik des Christentums, wo dann halt auch Leute, die nicht als Märtyrer im Gefängnis waren, Und dann wieder rauskam, die galten auch als Märtyrer und hatten plötzlich eine Rolle in der Gemeinde, die dann dem Bischof dann irgendwie nicht so ganz geheuer war, weil die dann plötzlich auch wieder irgendwie Sachen mitreden konnten, weil sie ja Märtyrer waren, die dummerweise am Leben waren und mit noch reden konnten. Und das ist ein Grundtypus. Und das hat das frühe Christentum sehr stark geprägt, dieses Selbstopferungstrieb. Also auch mitunter massenhaft. Also da gibt es eine Geschichte, wo eine Versammlung war vor der Stadt. Und dann hat der Vertreter des Staates gesagt, hier, das ist abgelehnt, ihr dürft euch nicht versammeln. Wer jetzt an dieser Versammlung teilnimmt, wird hingerichtet. Und daraufhin sind noch mehr dazu gekommen, weil es ein Versprechen war, dass, oh, werden wir hingerichtet, dann lass uns schnell hingehen.
Und das ist extern verbürgt und nicht nur aus christlichen Quellen.
Das gibt's eben halt von beiden Seiten wird das erzählt. Um unsere Debatte von vorhin nochmal aufzugreifen, das sind keine Selbstmordattentate. Ne? Das einzige Opfer dieses Selbstmordes sind quasi die Leute selbst. die waren manchmal so verzweifelt, dann sich zu Märtyrern, dass sie sich auch von großen Höhen runtergesprungen, gestürzt haben, Selbstmord gemacht haben. Und das wurde dann auch natürlich verboten. Das geht ja gar nicht, dass ihr euch Märtyrertod selber holt. Ne? Nein, ihr müsst es schon durch den Staat vollziehen lassen. So gesehen war für viele halt der Märtyrertod in eine Erlösung, weil das hieß ja für sie, dass sie sofort in den Himmel kommen und auf der Seite von Jesus. Und Christenverfolgung wird ja heutzutage immer so dargestellt, dass der böse römische Staat das Christentum unterdrückt hat, aber tatsächlich war die Opfermentalität pervertiert. Die wollten sterben, die wollten hingerichtet werden, weil sie dadurch nämlich auf die Seite kommen. Und da passt es natürlich auch gut, dass man ein Jesus hat, der auch hingerichtet worden ist, der sich auch sehr mangelhaft selbst verteidigt hat und sich nicht durch Wunder selbst gerettet hat. Also das ist sozusagen der Teil, den ich jetzt gelesen habe mittlerweile. Dann geht es auch um die Organisation von den Frühkirchen. Und als ich das also gelesen habe, habe ich gesagt, das kenne ich doch alles irgendwo her. Das habe ich doch schon mal alles irgendwie so oder so ähnlich gelesen. Und da kam mir, das habe ich doch bei Deschner schon gehört. Und zwar in der Kriminalgeschichte des Christentums. Und Deschner hat ja immer geschrieben, Karl-Heinz Deschner hat er immer gesagt, es hat ihm noch keiner bewiesen, dass das, was er geschrieben hat, nicht unwahr, also dass es unwahr ist. Das hat noch niemand widerlegt. Und tatsächlich, was Manfred Klaus hier macht, ist, er hält sich an die Quellen, er gibt die Quellen wieder, hat den natürlich gefiltert und aber im Wesentlichen erfahren wir das, was man aus dieser Zeit weiß, aus den Quellen original, nicht aus irgendwelchen Interpretationen. Und Deschner hat dieselbe Methode gemacht. Deschner hat sich halt die Sachen rausgepickt, die immer zum Negativen waren, hat auch gesagt, das wird eine Kriminalgeschichte. Aber was der Unterschied ist bei Manfred Klaus, ist, der versucht, ein objektives Bild vom frühen Christentum zu geben. Und er schreibt aber letztendlich eine Kopie von der Kriminalgeschichte von Karl-Heinz Deschner, weil das meiste, was dort passiert ist, eben negativ war. Und das ist das Gute, das ist, er bemüht sich um Objektivität und gibt den Mainstream wieder, den sozusagen den historischen Mainstream, der leider auch die Historizität von Jesus schon als geklärt abhandelt, das haben wir hier schon mal diskutiert, da ist er extrem schwach, hat auch keine Argumente, die, also er bringt noch nicht mal die Frage auf, ob die Historizität jetzt gegeben ist oder nicht. Und das ist sozusagen mein Stand und das ist das erste Türchen vom Manfred Klaus, das ich jetzt aufgemacht habe. Wenn ich weiterlese, kann ich ein zweites aufmachen.
In dem Zusammenhang kann ich auch noch auf ein Buch hinweisen, das ich nicht gelesen habe, das will ich ausdrücklich sagen, aber ich habe es mir schon auf mein Kindle heruntergeladen, entweder als Probe oder komplett. Das heißt The Myth of Persecution, How Early Christians Invented a Story of Martyrdom von Candida Moss. The Myth of Persecution. Und das geht wohl auch darum, und ich meine, es ist ja schon weiter her, dass ich es mir runtergeladen habe, meine, das ist ja auch der Punkt, dass halt diese Verfolgungsmeme, das ist wohl ein gutes Meme für bestimmte Zwecke. Ne, weil es ist halt mal gut, wenn die Leute meinen, wenn sie verfolgt werden, dann kommt das nicht daher, dass sie dumm sind oder penetrant, sondern weil das alles schon so vorhergesagt ist, ne? Und weil sie dadurch ihrem Gott irgendwie näher kommen. Das ist wohl ein gutes Meme. Und das scheint also auch in diese Richtung zu gehen. Aber offensichtlich mit dem Schwerpunkt oder der Erkenntnis, dass die wesentlichen Verfolgungen erfunden sind und nicht so stattgefunden haben, wie man sich das. Es gibt auch so Filme hier mit Christenverfolgung in Rom und so weiter, mit Peter Ustinov. Hast du den nicht schon mal nachgemacht, Christian?
Ustinov, ja, sicher.
Aber so war es wohl nicht.
Das Hauptproblem ist ja auch, dass sie hätten die Verfolgung sofort abbrechen können. Ich bin kein Christ, fertig. Wir hätten zu Hause gehen können, ne? Selbst, also
dann wären sie in die Hölle gekommen.
Ja, gut, aber sie wären auf Erden nicht verfolgt worden. Und das war auch ein Problem dort, dass nämlich Leute, diesen Weg gewählt haben, dann plötzlich wieder in die Gemeinde rein wollten. Was macht man mit denen? Und da gab es dann Kirchenspaltungen. Deswegen, weil die eine Kirche hat die aufgenommen, die andere nicht.
Ja, ich glaube, das Problem war auch gar nicht so sehr, also da müsst ihr mich sofort korrigieren, weil da bin ich echt schwach. Aber ich glaube, das Problem war gar nicht so sehr, dass die jetzt da irgendwelche christlichen Riten da durchgezogen haben. Das hätte die Römer wenig interessiert. Sondern das Problem war, dass sie halt sich geweigert haben, bestimmte Riten durchzuführen, wie zum Beispiel, was weiß ich, dem Kaiser zu huldigen. Und das war halt richtig.
Also es ging um den Staatskult und immer in den Zeiten der Not ging es dann, war die erste Maßnahme des Kaisers, pass auf, wir müssen ein paar landesweite Opfer machen an unseren Staatskult, um die Einheit des Staates wiederherzustellen. Und dann gab es dann immer eine Gruppe, die sich nicht daran beteiligt haben. Und gesagt, hier, die sind nicht zu dem Tempel gegangen und haben dann halt so ein Opfer gemacht und dann oder einen Spruch aufgesagt, sondern das waren die Christen. Die haben gesagt, das machen wir auf keinen Fall mit. Wenn wir das machen, dann ist das eine Götzenanbetung, können wir nicht mitmachen. Ja, und es gab dann halt auch so Phänomene, wo man gesagt, okay, wer einer Götterstatue den Arm abschlägt, der ist ein Kämpfer für Gott und kommt auch in den Himmel. Und das sind lauter so Sachen, die dann gemacht haben. Die waren also total nervig, die Christen damals, total nervig. In sich zerstritten, jeder hat einen neuen Flügel aufgemacht, haben sich gegenseitig, die meisten Christen verfolgen waren tatsächlich zwischen den Christen und das bevor das überhaupt anerkannt worden ist, weil selbst im Märtyrtum, wenn man mit einer anderen christlichen Fraktion geredet hat, konnte man in den Himmel gelangen.
Also die Christen wollten sich damals nicht in die römische Leitkultur integrieren, habe ich das richtig verstanden?
Die waren in der Kultur drin, haben als Römer haben die einen radikalen Glauben angenommen, mit dem sie sich von der Leitkultur separiert haben und haben nicht an den gemeinsamen staatstragenden Zeremonien teilgenommen, haben sich außen vor gemacht und alle Brücken, die ihnen gebaut worden sind, sich zu integrieren in die Gesellschaft, haben sie abgerissen, in der Hoffnung, dabei zu sterben.
Mhm. Naja, sind ja auch besetzt worden.
Billig.
Ich poste noch die Tabelle bei uns auf dem Blog, da könnt ihr euch aber drauf verlassen. Dann lassen wir die Fakten sprechen.
Nein, das war wirklich so, der jüdische Krieg, Palästina, Israel damals, wurde besetzt von den Römern. Das ist richtig, absolut richtig.
Aber das waren ja jetzt die Juden, das ist ja wieder eine andere Sache. Die haben ja auch Selbstmordattentate.
Die konnte man damals gar nicht so auseinanderhalten. So richtig. Das war ein fließender Übergang. Ja, ja.
Na gut.
Man kann formal kann man sagen, ja, beschneiden, ja, nein, aber es gab so viele Facetten und so viele Zwischenformen und das war ein Kontinuum. Das ist immer, je nachdem, welcher Prediger was gesagt hat. Mhm. Ne? Diese genaue Unterscheidung, die wir heutzutage haben, ist ja letztendlich nur eine Rückprojektion in das Ganze hinein. Das ist halt eine junge Religion gewesen.
Okay, das war das Adventstürchen für jetzt.
Okay.
Okay, gut. Ich habe auch noch einen Buchtipp. Also richtet sich wahrscheinlich an ein sehr spezielles Publikum, aber wenn es nicht unter unseren Hörern zu finden ist, wo dann? Ich habe ja, wie gesagt, ja, die Anti-Dawkins-Rhetorik und Literatur durchforstet. Und also alles ist nicht der Rede wert, nicht ernst zu nehmen. Aber ein Buch, das sticht heraus, ist eine Dissertation einer katholischen Theologin aus Saarbrücken, Katharina Peetz. Und das Buch heißt Der Dawkins-Diskurs in Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften. Ja, da kostet leider auch 75 Euro, aber vielleicht kann man es sich ja bei einer Bibliothek bestellen. Ich habe es mir also bestellt bei Amazon USA. War mit Porto billiger, als wenn ich es mir in Deutschland bestellt hatte. Gibt es nicht als E-Book. Und die hat sich wirklich mal kritisch mit dieser ganzen Anti-Dawkins-Apologie auseinandergesetzt. Meines Erachtens natürlich nicht kritisch genug, aber die versucht doch die Spreu vom Weizen zu trennen und sagt auch mal oft genug, also das Argument zieht ja wohl nicht. Also beispielsweise reicht es nicht, nur einfach zu sagen, ja, die Dawkins-Argumente, die haben doch die alten Atheisten auch schon gebracht, sondern man müsste dann schon mal sagen, was das jetzt konkret für Argumente sind und wie konkret die Widerlegung aussieht. Ne? Hm. Also das hat mir positiv gefallen. Ich bin jetzt noch nicht groß dazu gekommen, das weiter zu lesen. Ich glaube, im Internet gibt es auch bei Google Books so einen Auszug. Und ich habe die auch natürlich gleich angeschrieben, ob man vielleicht nochmal einen Theologin interviewen könnte. Und sie ist auch grundsätzlich dazu bereit. Aber erst im nächsten Jahr, sie arbeitet wohl an ihrer Habilitation. Vielleicht kriegen wir da nochmal so ein Interview hin. Und wer sich jetzt dafür interessiert, das Interessante ist ja jetzt praktisch, das vereinfacht die Auseinandersetzung mit der Anti-Dawkins-Diskussion, wenn man hier schon mal so eine Art katholisches Sieb drüber legt und sich jetzt nur noch mit den Anwürfen auseinandersetzen muss, die also jetzt bei Frau Peetz noch durchgekommen sind. Und vielleicht das nur als Anmerkung. Also Dawkins' eigentliches Argument ist ja, Gott ist eine Wahnvorstellung. Warum? Weil es keine vernünftigen Argumente dafür gibt und einiges dagegen spricht. Eben diese Schöpfersache, wer hat dann den Schöpfer geschöpft, ohne das jetzt weiter ausbreiten zu wollen. Und alles andere, was er schreibt hier mit religiöse Erziehung könnte Kindesmissbrauch sein, solche Sachen. Das ist alles, eigentlich alles. Dawkins hakt systematisch alle Argumente ab, die von Christen vorgebracht werden. Und diese Sachen beispielsweise, ja, aber woher kriegt man seine Moral? Das behandelt er ab, weil das von Christen kommt, aber nicht, weil das für sein Argument wichtig ist. Und das Einzige, was selbst Frau Peetz jetzt gefunden hat, Vorwürfe, die man oder Kritik an Dawkins, die sie für zulässig hält, ich jetzt nicht, aber sie, die betrifft überall nur so Nebensachen. Also gegen Dawkins Kernargument, dass Gott eine Wahnvorstellung ist, da wird seit 10 Jahren nichts aufgeboten. Das vielleicht als kurzer Hinweis schon meiner bisherigen Recherchen und dem der Hinweis auf dieses Buch, das da heraussticht, wegen einer recht sachlichen Auseinandersetzung. Trotzdem noch arge Mängel, glaube ich. Aber wer sich für sowas interessiert, der könnte sich das vielleicht in der Bibliothek mal angucken. Der Dawkins-Diskurs in Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften. Gut, dann bleibt uns noch der schlaue Spruch. Ich glaube, er ist aber nicht von einem deutschen Naturforscher. Ich vermute irgendwie, dass das noch hier Werner von Braun, Alexander von Humboldt hier ist, der hier noch drinsteht. Ne?
Das ist ein Fehler.
Christian, du wusstest doch was über von Humboldt.
Tut mir leid.
Ich habe einfach nur vergessen, das zu löschen.
Ja, ich war mir nicht sicher, ob einer rausgekommen ist. Es ist wohl so ein Internet-Meme und es hat keinen, da weiß keiner, woher das herkommt. Wer will es sagen? Gut, sonst würde ich es sagen. Ich befinde mich im englischsprachigen Ausland. Dann würde ich da meine Aussprache machen. Und dann weiß ich, Nico, willst du dann den Ansager machen?
Ich sag von wem das dann ist.
Gut, okay, da bin ich leider schon gespannt, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Also, das Zitat lautet, if you don't like your religion's fundamentalists, maybe there's something wrong with your religion's fundamentals.
Ein generisches Internet-Meme.
Und auf Deutsch, wenn dir die Fundamentalisten deiner Religion nicht passen, vielleicht stimmt ja was mit den Fundamenten deiner Religion nicht. Gut, haben wir noch irgendwelche Ankündigungen? Ich glaube nicht. Advent, das weiß ja jeder, dass es ist. Es ist jetzt auch nichts spezielles Ketzerisches. Ein Götzenbaum, der muss dann irgendwann rausgeholt werden. Ja, ansonsten bleibt mir nur, mich zu bedanken. Heute endlich mal nicht nur im eigenen Saft geschmort.
Sondern von anderen.
Ja, leider war ich derjenige, der gegrillt wurde. Aber gut.
Roasting of Matthias Krause.
Das habe ich jetzt aber auch für die Freundlichkeit gegenüber dem Theologen vielleicht verdient. Gut. Das war die 44. Episode von Ketzer 2.0. Kommentare, Lob, Kritik und Höllendrohungen bitte wie immer an podcast@atheismus.de oder besucht unseren Blog auf ketzerpodcast.wordpress.com. Da kriegt ihr dann auch raus, wann wir unsere Podcasts ankündigen, wo ihr die live hören könnt und ähnliche Sachen. Manche kriegen diese Sachen ja nur bei YouTube mit und ich glaube, die wissen dann gar nicht, obwohl wir ja in einem Standbild eingeblendet haben, was wir auch immer da eingeblendet haben, also ketzerpodcast@wordpress.com. Ich glaube, manche YouTube-Leute, die wissen nicht, dass wir also auch so einen Blog haben, wo wir das wöchentlich veröffentlichen und auch hinweisen darauf, wann wir ketzern. Also im Zweifel dort mal nachgucken. Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich euch einen schönen Advent mit ATH. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.